Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mehr als 30 Drehbücher fürs Fernsehen und Kino hat Dorothee Schön geschrieben heute Morgen. Zu Gast in SWR 1 Leute. Grüße Sie.
Ich grüße Sie auch.
Und morgen startet eine 6-teilige Serie über das älteste Krankenhaus Deutschlands, die Charité. Auch das Drehbuch haben Sie geschrieben. Und auf Ihrer Internetseite konnte ich entnehmen, schon Charité Teil 2. Sie arbeiten schon an der Fortsetzung, obwohl es noch gar nicht losgegangen ist. Hat da niemand gesagt, erstmal abwarten?
Doch, natürlich warten wir gespannt alle den Tag morgen ab. Ich muss dazu sagen, wir haben an diesem Projekt zu zweit gearbeitet, ich und meine Co-Autorin Sabine Thor-Wiedemann. Und es ist ein großes Interesse da von Seiten des Senders, in die Fortsetzung zu gehen, wenn es beim Zuschauer gut ankommt. Und wir haben auch schon ein Konzept dafür, aber mehr wird noch nicht verraten.
Charité heißt Barmherzigkeit. Wie zeigen Sie die Barmherzigkeit?
Vielleicht weniger barmherzig, als man das vielleicht erwarten würde. Denn die Zeiten damals in der Medizin waren doch sehr hart für den Patienten vor allen Dingen, der sehr kaserniert war, der mit dem, ich sage jetzt mal, den man behandelt hat, ohne ihn groß zu fragen, der im Zweifelsfall überhaupt keinen Einblick bekommen hat in das, was man mit ihm passiert. Und der zum Teil auch religiös missioniert worden ist. Also die Diakonissen, die damals die Pflege organisiert haben und geleitet haben, haben also auch viele Betstunden und Bibelstunden irgendwie veranstaltet, die in ihren Augen auch genauso wichtig waren wie die medizinische Behandlung. Also als Patient hat man kein gutes Leben gehabt in der Charité.
Ja, die Serie nimmt einen gleich mit. 1888, Kaiser Wilhelm stirbt und Sie erzählen die Geschichte dann, ich weiß nicht, was Sie schon verraten wollen, anhand einer Patientin, die sich in die Charité schleppt.
Gut, das kann man schon verraten. Wir haben die Ida Lenze. Sie ist eine junge Frau, die als Kindermädchen bei einer adligen Familie arbeitet und mit einer schweren Blinddarmentzündung sich, wie gesagt, in die Klinik schleppt, weil sie sonst keine medizinische Versorgung bekäme. Und während sie da mit dem Tod ringt, denn damals war eine Blinddarmentzündung eigentlich eine tödliche Diagnose und Operationen waren umstritten und sie gingen auch oft nicht gut. Aber sie überlebt es. Aber als sie dann wieder gesundet, erfährt sie, dass ihr Arbeitgeber ihr gekündigt hat und dass auch ihre Behandlungskosten nicht bezahlt sind. Krankenkassen waren neu erfunden von Bismarck, die gab es aber nur für Arbeiter. Da fiel sie nicht dazu. Das heißt, sie muss in der Klinik bleiben und als Hilfswärterin, so hieß das damals, ihre Behandlungskosten abarbeiten. Und wir gehen dann mit ihr durch diese Klinik und lernen die ganzen großen Ärzte und Forscher kennen und erleben ihren Weg in dieser Klinik.
Ja, zu der Zeit waren dann auch in der Klinik 3 Ärzte, die auch später dann ausgezeichnet wurden mit dem Medizin-Nobelpreis, unter anderem Paul Ehrlich, Robert Koch, Emil Behring. Und wie sind Sie das angegangen, auch dort etwas zu erzählen, was vielleicht historisch nicht nur belegt ist, auch diese Persönlichkeit greifbar zu machen?
Erstaunlicherweise ist von dem, was wir innerhalb dieser 6 Folgen erzählen, eigentlich fast alles oder eigentlich so gut wie alles, was wir da für diese Figuren ausgesucht haben, tatsächlich historisch belegt. Es gibt, das kann ich auch verraten, eine kleine Anekdote am Rande. Wir haben bei unseren Recherchen erfahren, dass Sir Arthur Conan Doyle, der Schriftsteller, der Sherlock Holmes geschrieben hat, nach Berlin gereist ist, um das Wundermittel von Robert Koch, was dann auch Thema sein wird, gegen die Tuberkulose leibhaftig die Behandlung damit zu erleben.
Ja, die Charité war wirklich ein Mekka für Patienten.
So, und dann noch mehr, also nachdem es hieß, Koch habe für die Tuberkulose endlich ein Heilmittel gefunden. Die Tuberkulose war die schlimmste Infektionskrankheit zu dieser Zeit, an der die meisten Menschen starben. Kam also Arthur Conan Doyle, der war Arzt und Schriftsteller und Kriminalschriftsteller und wollte Koch treffen. Und wir haben das dann aufgegriffen. Er kommt also auch in unserer Serie als Engländer nach Berlin. Und es gelingt ihm aber nicht, an Koch ranzukommen. Das hat er auch in seiner Autobiografie geschrieben. Und so haben wir erzählt, dass er den Assistenten von Koch, den jungen Paul Ehrlich, von dem wir wussten, er ist ein Fan von Kriminalromanen, dass er sich an den so ein bisschen ranmacht, um etwas zu erfahren über dieses Wundermittel. Und wir dachten, das ist eine Erfindung. Und als jetzt vor einigen Jahren vor 2 Jahren eine Ausstellung über Paul Ehrlich im Medizinhistorischen Museum der Charité war, gehen wir in diese Ausstellung, da liegt ein Autogramm von Sir Arthur Conan Doyle für Paul Ehrlich. Wir wussten gar nicht, dass sie sich kannten.
Die Begegnung gab es tatsächlich.
Also wir haben manchmal gedacht, wir hätten was erfunden und es stellt sich dann raus, selbst das gab's.
Das älteste Krankenhaus Berlins ist ab morgen Hauptdarsteller einer neuen Serie im Ersten, die Charité. Dorothee Schön, Sie haben zusammen mit Sabine Thor-Wiedemann das Drehbuch geschrieben. Ich konnte gestern die erste Folge schon anschauen und war ganz erstaunt, wie eng die Verbindung damals zwischen Medizin und Politik war. Die Mediziner zum Teil Geheimräte. Wie kam das?
Ich denke mal, es war so der Aufbruch der Medizin in so eine wissenschaftliche Zeit, die zum ersten Mal Heilungsmethoden oder Medikamente oder neue Diagnosemethoden, wie das Röntgen, kommt ja dann später, erfunden hat. Aber zu dem Zeitpunkt, wo wir uns befinden, war Krankheit in erster Linie auch ein soziales Problem. Die Lebensbedingungen irgendwie der Stadt Berlin, die fehlende Kanalisation, die Kinderarbeit, die keine Möglichkeiten der Verhütung, schlechte Ernährung, die Arbeitsbedingungen. Es waren ja alles Faktoren, die ganz wesentlich auf die Gesundheit der Menschen Einfluss genommen haben. Und die, wie gesagt, es gab Krankenkassen, waren neu erfunden und auch nur für einen Teil der Bevölkerung. Das heißt, man war auch wirklich der Armut preisgegeben, wenn man krank geworden ist. Die Menschen starben vor allen Dingen sehr jung an Infektionskrankheiten. Wir haben die Aufnahmebücher der Charité gesehen. Da sind die Patienten alle zwischen 15 und 35 Jahre alt. Aus dem ganz einfachen Grund, man wurde eben nicht älter, wenn man arm war. Und das waren natürlich Themen, die die Mediziner auch bewegt haben. Jemand wie Rudolf Virchow wollte natürlich für seine Patienten mehr erreichen, als nur Wunden zu versorgen oder Kranke zu pflegen, sondern er wollte auch ihre Lebensbedingungen verändern. Er war deswegen auch Abgeordneter im Parlament und hat dafür gekämpft. Das war einfach die Erkenntnis auch, dass all diese Faktoren eine Rolle spielen, wenn man die Leute gesund erhalten will.
Was konnte beispielsweise Rudolf Virchow, den Sie gerade genannt haben, dahingehend erreichen? Denn das war ja auch ein unermüdlicher Kampf.
Nur er war ein sehr streitbarer Geselle und er ist auch 1848 auf die Barrikaden gegangen für seine Überzeugungen und hat bestimmte Dinge, die Kanalisation in Berlin zum Beispiel, geht auf seine Pläne zurück. Die Fleischbeschau im Schlachthof, Trichinen und so weiter. Das waren alles Erkenntnisse, die von Virchow politisch umgesetzt worden sind. Er wurde nicht müde, auch zu betonen, wie wichtig diese hygienischen Maßnahmen in einer Großstadt sind. Berlin war damals die schnellst wachsende Stadt, die innerhalb von wenigen Jahren sich vervielfacht hat aufgrund der Industrialisierung. Und er war derjenige, der dafür gekämpft hat, dass die Lebensbedingungen auch adäquat mitwachsen und für die Leute auch gesorgt wird.
Und dann erzählen Sie auch die Lebensgeschichten der Mediziner und dann erlebt man einen Robert Koch und glaubt, man hätte die Geschichte erfinden müssen, die Sie dann erzählen. Aber auch das war tatsächlich Realität damals.
Ja, Sie spielen an auf Hedwig Freiberg, eine ganz entzückende 17-jährige Schauspieldebütantin, die er kennengelernt hat. Auch das ist von uns nicht erfunden, weil er bei einem bekannten Gesellschaftsmaler in Berlin Modell saß für ein Ölporträt bei sich selbst und dort hat er sie kennengelernt. Sie war Muse dieses Malers und Modell. Und diese Beziehung zwischen den beiden war natürlich ein absoluter Skandal. Koch war verheiratet, er hatte eine Tochter, die älter war als Hedwig. Er war ein öffentlicher Held. Es gab viele Devotionalien vom Kaiser und von Bismarck. Und der dritte in der Reihe, irgendwie der auf Tassen und auf Fächern abgebildet wurde, war Robert Koch. Er war seit dem Ausflug nach Ägypten, als er die Cholera erforscht hat, war ein internationaler Held. Und dass der nun mit einer 17-Jährigen ein Verhältnis anfängt, man muss dazu sagen, damals war die Scheidung im Deutschen Reich erst seit 15 Jahren überhaupt juristisch möglich. Aber sie war natürlich der gesellschaftliche Tod. Aber er hat sich darüber hinweggesetzt, er hatte Hedwig Freiberg geheiratet und das darf ich vielleicht jetzt schon verraten, man kann ja in Wikipedia nachlesen, sie sind ein glückliches Ehepaar geblieben bis an sein Lebensende. Keiner hätte das für möglich gehalten, aber sie sind sich treu geblieben.
Sie haben das Drehbuch geschrieben, der Serie, die morgen im Ersten zu sehen sein wird. Und welchen Zeitrahmen haben Sie sich vorgenommen zu erzählen?
Wir konnten natürlich nur einen kurzen Ausschnitt auswählen, der für das große Ganze steht, weil man möchte ja diesen Figuren auch folgen. Anders als in einem Feature oder einer Dokumentation, wo man sagt, na, dann sind 10 Jahre vergangen, ist im Spielfilm ja schon wichtig, dass es so eine Einheit, auch eine emotionale Einheit gibt, in der dieses Ensemble da agiert. Und so kamen wir dann eben auf diese Zeiten von 1888, in der so quasi so verdichtet das Drama unserer historischen Hauptfiguren kumuliert zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Wie schwer war das, sich auf diesen Zeitpunkt festzulegen? Es gibt so viele Kapitel auch, es gibt ein sehr dunkles Kapitel auch, der Charité. Das ist dann natürlich kein Thema bei Ihnen.
Ich denke mal, bei 300 Jahren Geschichte weiß man irgendwie, dass man das in einem Spielfilm nicht, es gibt keinen Protagonisten, der in dieser Klinik 300 Jahre lang gewirkt hätte, an dem man das erzählen könnte. Also muss man sich beschränken. Aber das Schöne ist ja, dass man sagen kann, irgendwie, wenn es denn morgen gefällt und bei den Zuschauern ankommt, dass das ja nicht das Ende gewesen sein muss, wenn man die Klinikgeschichte auch weiterhin, egal ob es jetzt das Dritte Reich ist oder die DDR oder ich sage jetzt mal in der 10. Staffel dann ein Science Fiction ist, wie sieht die Medizin im Jahr 2200 aus, ist ja alles denkbar.
Ja, es gibt auch anschließend noch eine Dokumentation, die sich anschließt. Da ist dann eben auch das dunkle Kapitel zu sehen, dass beispielsweise die Mauertoten dann auch direkt in der Charité landeten. Das beschäftigt Sie vermutlich dann auch. Das wäre etwas, was dann im nächsten Teil zu sehen ist?
Das muss man mal abwarten. Wie gesagt, wir haben ja auch mit 1888 haben wir im Prinzip auch übersprungen, was es vorher schon gab. Also die Charité war ein Armenkrankenhaus, ein Pestkrankenhaus, was vor den Toren, weit vor den Toren der Stadt lag, auf dem Land ursprünglich mal. Es hatte ein anatomisches Theater, wo im 18. Jahrhundert die Adligen als, ich sage jetzt mal, wie eine Opernvorführung Leichensektionen besucht haben. Es gibt also auch spannende Kapitel, die noch vor diesen 1888 liegen, die man hätte erzählen können. Aber man muss sich eben entscheiden. Und wir fanden damals, dass diese Zeit gerade um die Kaiserzeit im deutschen Fernsehen noch selten thematisiert und vorgekommen ist und dass sich daraus eben ganz besondere Geschichten ergeben, die noch nicht so bekannt sind.
Ja, es ist die erste historische Krankenhausserie. Wie haben Sie da recherchiert? Wie oft waren Sie in der Charité? Ich
muss dazu sagen, es ist die erste historische Krankenserie in Deutschland. Es gab international schon sowas wie Casualties 1900 und auch The Nick von Steven Soderbergh. Allerdings, als The Nick gemacht worden ist, waren wir mit unseren Drehbüchern eigentlich schon fertig. Also nur dazu, irgendwie, inwieweit wir uns da Inspiration geholt hätten. Nein, aber das Gute ist, die ganzen Personalakten der Charité in dieser ganzen 300-jährigen Geschichte sind bis heute erhalten. Die haben den Krieg überlebt. Wir sind wirklich in die Archive gegangen und haben uns die Akten angesehen. Wir haben viel gelesen. Nicht nur, was die Medizin betrifft, sondern auch, was die Zeit betrifft, die Literatur aus der Zeit, die Musik, die Unterhaltung, die Zille, sage ich jetzt mal, die Witze, die Berliner Schnauze. Vieles spielt da ja eine Rolle, wenn man einen Spielfilm schreibt. Da geht es ja nicht nur um die medizinischen Fakten.
Wie dick ist dann anschließend ein Drehbuch, wenn es fertig ist? Wie viele Seiten waren es?
Also man kann über den Daumen sagen, dass ein Drehbuch immer so dick ist wie die Minuten, die es umfasst. Das heißt, bei 50 Minuten ist so ein Drehbuch 50 Seiten dick. Das klingt nach wenig, aber das ist eben das Kondensat aus einer langjährigen Recherche und einer Zuspitzung und einer Dramatisierung, die dann in Szenen und in Dialogen quasi da einfließt, wo man im Roman irgendwie vielleicht viel mehr Seiten hätte, um etwas zu beschreiben.
Ihre Mutter war Ärztin. War das je für Sie auch eine Überlegung, Ärztin zu werden?
Also ich habe auch als Jugendlicher mal mit dem Gedanken gespielt, Medizin zu studieren, weil ich denke mal, was den Drehbuchautoren und den Ärzten bei beiden gleich ist. Und ich habe ja jetzt eine Co-Autorin, die auch Medizin studiert hat. Das Interesse für Menschen. Also ich glaube, wer das nicht hat, kann weder schreiben irgendwie noch behandeln als Arzt.
Wie kann
Aber die Vorstellung, dann für den Rest meines Lebens nur mit kranken Menschen zu tun zu haben, das war mir dann doch, schien mir dann doch nicht das Richtige.
Wie kam dann die Entscheidung, nach dem Abitur dann nach München zu gehen? Sie kommen aus Bonn, wohnen inzwischen in Ravensburg und haben dort dann Film mit dem Schwerpunkt Dokumentation studiert.
Ich habe mich eigentlich eher als Journalistin gesehen, weniger als Spielfilmautorin. Ich wollte eher so die Welt retten und journalistisch arbeiten im Dokumentarfilm. Ich hatte auch immer künstlerische Neigungen und mir schien der Dokumentarfilm die Möglichkeit, sowohl was schon ein journalistisches Thema zu erfassen, zu recherchieren, aber es auch mit gestalterischen Mitteln des Bildes, der Musik und so weiter zu erzählen und zu präsentieren. Und deswegen fand ich, war das für mich so in meiner damaligen Vorstellung, ich war erst 19, ich war die Jüngste da in dem Jahrgang, die ideale Mischung von dem, was mich begeistert oder wo ich meine Begabung gesehen habe. Und ich habe erst während dem Studium den Spielfilm für mich entdeckt.
Ja, und gleich Ihre Abschlussarbeit wurde dann in Venedig gezeigt, wurde verfilmt mit Götz George in der Hauptrolle Blauäugig. Da geht es um die argentinische Militärjunta. Wie kamen Sie zu diesem Thema?
Eigentlich wie die Jungfrau zum Kind. Ich hatte eine Reise unternommen nach Brasilien und dort einen Zeitungsartikel gelesen, der mich nachhaltig beeindruckt hat über das Schicksal eines Emigranten, der als Kind, ich fasse es jetzt mal zusammen, in der Nazi-Zeit verschleppt worden ist von seinen Eltern, von den Nazis verschleppt worden ist, weil er so blond und blauäugig aussah und ein ähnliches Schicksal seinem Enkel unter dem Militärjunta widerfährt. Und ich fand dieses Schicksal ganz unglaublich und fand, darüber müsste man einen Spielfilm machen und habe versucht, den Journalisten, der diesen Artikel geschrieben hat, ausfindig zu machen, um zu wissen, wer denn dieser Protagonist in dem Artikel ist. Und habe dann festgestellt, dass er den wohl erfunden hatte und gar nicht scharf drauf war, dass das jemand enthüllt, dass es diese Person gar nicht gibt. Aber für mich war das eine Steilvorlage, um zu versuchen, daraus ein Spielfilmdrehbuch, ich hatte das noch nie gemacht, zu schreiben und habe dann damals aber Filmförderung bekommen und habe dann 2-3 Jahre an diesem Stoff gearbeitet und hatte das Glück als junge Studentin, dass das eben schon als großer Kinofilm dann verfilmt wurde.
Sie haben diesen Film 1989 rausgebracht, da war die Militärjunta gerade erst ein paar Jahre vorbei. Sind Sie da auch auf Widerstände gestoßen?
Insofern nicht, weil der Film wurde ja nicht in Argentinien produziert und entwickelt. Von daher gab es da keine politischen Widerstände. Es war eher eine Aufbruchzeit in Argentinien und eine große Offenheit, sich mit dieser Militärdiktatur auch auseinanderzusetzen. Also da gab es keine Probleme. Meine Probleme fingen eigentlich erst nach dem Film an, weil ich nach diesem furiosen Auftakt meiner beruflichen Karriere dann eine sehr, sehr lange Durststrecke, genauer gesagt 8 Jahre, überstehen musste, irgendwie in denen ich geschrieben habe, aber nichts verfilmt worden ist.
Woran lag das?
Keine Ahnung.
Das waren ja die Vorschusslorbeeren, die Sie dann eigentlich gehabt hätten. Ist das in diesem Business nicht so? Dieser Film wurde auch ausgezeichnet, hatte den UNICEF-Preis bekommen.
Ich denke mal, es war damals so, ich habe ja gearbeitet, also ich habe immer wieder Aufträge bekommen und es ist immer wieder an anderen Gründen gescheitert, dass diese Drehbücher nicht verfilmt worden sind. Es war einfach eine Durststrecke, die auch damit zu tun hat. Es gab damals kein Internet, die Leute konnten sich nicht so wirklich erkundigen. Ich glaube, heute hätte ich es viel schwieriger. Also die jungen Autoren haben es viel schwerer, wenn sie 2 Jahre nicht erfolgreich irgendwie ein Buch verkaufen konnten, dann Anschluss zu finden, weil man sie aufgrund ihrer Vita, die im Netz steht, vielleicht viel schneller aussortieren würde. Damals hat man mir einfach immer wieder eine Chance gegeben. Und irgendwann mit dem ersten Tatort hat es dann plötzlich geklappt. Und danach habe ich nie wieder Sorge gehabt, dass meine Bücher nicht verfilmt werden.
Ja, inzwischen sind es, glaube ich, fast 20 Tatorte, 2 Grimme-Preise. Auf welches Drehbuch, das Sie geschrieben haben, sind Sie ganz besonders stolz?
Also man müsste ja wahrscheinlich sagen, irgendwie, dass man sie alle gleich liebt wie die Kinder. Also ich mag meine Drehbücher tatsächlich irgendwie alle, sonst hätte ich sie ja nicht geschrieben. Der persönlichste Film ist sicherlich Der letzte schöne Tag, für den ich den 2. Grimme-Preis bekommen habe. Da geht es um eine Familie nach einem Suizid. Und das hat sehr viel mit meiner Familiengeschichte zu tun, was ich darin verarbeitet habe. Und dadurch habe ich zu diesem Film natürlich auch ein besonderes Verhältnis. Ja. Aber ansonsten mag ich natürlich alle meine Filme.
Ja, vielleicht wollen Sie es erzählen. Auch Ihre Mutter und Ihre Schwester haben sich das Leben genommen. Wie ist daraus dann ein Filmstoff geworden? Das braucht doch erstmal ganz viel persönliche Verarbeitung.
Ich habe damals, als meine Schwester sich umgebracht hat, war ich gerade beschäftigt damit oder hatte den Auftrag, eine Komödie zu schreiben. Und die Produzentin, für die ich das machen sollte, habe ich dann angerufen und gesagt, ich bin im Moment nicht in der Lage, ein lustiges Drehbuch zu schreiben. Und sie hatte wirklich großes Verständnis dafür, weil sie auch in ihrem familiären Umfeld eine ähnliche Geschichte hatte. Und wir haben uns dann damals verabredet, weil sie eben auch, wie gesagt, sehr viel Verständnis für meine Situation hatte und haben gesagt, irgendwann machen wir mal einen Film darüber, wie es Angehörigen eigentlich ergeht. Also nicht denen, die es tun, sondern denen, die übrig bleiben und die irgendwie weitermachen müssen, die am nächsten Tag wieder arbeiten müssen oder in die Schule müssen und die dieses Trauma verarbeiten müssen. Und Kirsten Hager, die Produzentin, kam immer wieder auf mich zu und hat gesagt, wie ist es mit unserer Idee? Und es hat dann doch 10 Jahre gedauert, bis ich so das Gefühl hatte, ja, jetzt habe ich so den Abstand dazu, dass ich darüber auch was erzählen kann, was über jetzt meine persönliche Erfahrung hinausreicht und vielleicht auch dem ein oder anderen Betroffenen was mitgeben kann. Und ich denke mal, das ist auch tatsächlich gelungen, zumindest an der Reaktion der Zuschauer habe ich gemerkt, da haben sich viele drin wiedergefunden.
Ja, der letzte schöne Tag erzählt eben auch ein Familiendrama. Vielleicht können Sie es noch mal kurz nacherzählen.
Es geht da um eine Frau, die 2 kleine Kinder hat und einen Mann und unter Depressionen leidet und sich eben umbringt. Und der Film beginnt eigentlich mit diesem Suizid und es geht darum, wie dieser Vater mit diesen 2 Kindern die Zeit nach dem Tod seiner Frau erlebt, wie er die Beerdigung organisiert. Das ist ganz unspektakulär. Es sind eigentlich, passiert da dramatisch, vordergründig nicht viel. Aber man geht doch sehr mit den Kindern, mit ihm. Man versteht sehr gut das Drama, das Dilemma, was sie empfinden. Ein sehr leiser, sehr unspektakulärer Film, aber ich glaube irgendwie, der sehr anrührend ist.
Sind das oft die leisen Filme, die dann eben auch, man hat oft so den Eindruck, dass die dann auch ausgezeichnet werden mit den Preisen, weil es Themen vielleicht sind, die ansonsten nicht gewählt werden? Was glauben Sie?
Ich glaube, das liegt vor allen Dingen, wenn es einem gelingt, emotional die Geschichte dem Zuschauer nahezubringen. Mein letzter Film war jetzt im Januar Wunschkinder. Da geht es um ein Paar, die eine Kinderwunschbehandlung erfolglos hinter sich haben und sich entschließen, ein Kind in Russland zu adoptieren. Ich glaube, dass das auch ein ganz ähnlich intensiver und berührender Film geworden ist, weil es sich eben konzentriert auf dieses Paar und ihr Erleben und ihre Sorgen und Nöte und aber auch, wie sie als Paar zusammenwachsen und wie sie daran auch stark werden an den Problemen, die sie da bewältigen. Dieser Film ist auch besonders in meinen Augen durch die Wahrhaftigkeit und die Emotionalität, die die Darsteller und auch die Regie da auf die Leinwand gebracht haben.
Wenn Sie das Drehbuch angehen, ist Ihnen bewusst auch, welche Macht Sie damit haben?
Vielleicht nicht welche Macht, aber welche Verantwortung auf jeden Fall. Denn das Drehbuch ist ja die Arbeitsgrundlage für alle Gewerke, die dann danach, wenn das Drehbuch fertig ist, beginnen zu arbeiten. Der Kostümbildner, der Ausstatter, der Filmarchitekt, der Kameramann, die Regieassistentin, die sich fragen muss, wie viele Statisten brauche ich da. Alles hat ganz pragmatische, konkrete Auswirkungen, was da steht. Wenn ich schreibe, Rom brennt, dann ist das für mich schnell geschrieben in 2 Wörtern. Das kostet dann aber ein paar Millionen, sage ich jetzt mal. Und diese Verantwortung habe ich natürlich, mir genau zu überlegen, welchen Aufwand bedeutet das auch? Wie groß ist dieses Ensemble? In welcher Zeit spielt es? Wenn ich jetzt bei der Charité, kann es wichtig sein, einen internationalen Ärztekongress tatsächlich mit diesem ganzen Aufwand zu erzählen, weil es für unsere Hauptfiguren etwas Großes bedeutet. Es kann aber sein, dass der preußische Hof nicht vorkommen wird, weil er ist einfach zu teuer und er ist nicht wichtig genug. Man muss da tatsächlich irgendwie immer Abwägungen treffen.
Wie viel wurde dann jetzt diskutiert bei der Charité zum Beispiel? Da kommen dann ja auch Regisseur und Drehbuchautor vermutlich zusammen.
Das ist immer eine sehr intensive Zusammenarbeit, vor allen Dingen gerade bei einem Projekt, was so aufwendig ist. Da möchte man auch nicht einfach 10 Szenen drehen, die man hinterher wegschmeißt, weil diese 10 Szenen kosten einfach wahnsinnig viel. Also es ist bis auf die Minute wird jedes Buch vorher gestoppt, ausgewertet, wird kalkuliert, wie viel kostet das, ist es lang genug, es darf nicht zu kurz sein. Man will aber auch nicht, wie gesagt, für einen Papierkorb drehen. Es ist eine große Maschinerie, die sich da in Gang setzt und die sich im Grunde darauf beruht, darauf fußt, auf dem, was im Drehbuch steht. Das ist so ein bisschen wie bei der Architektur. Sie entwerfen als Architekt einen Plan für den Berliner Flughafen und wenn dieser Plan irgendwie nicht funktioniert, dann sieht man, was draus werden kann. Das Drehbuch ist der Plan.
Und die Charité wurde dennoch in Prag gedreht. Warum ging das nicht in Deutschland?
Zum einen, denke ich mal, sind die Produktionsbedingungen in Prag deutlich günstiger, muss man einfach so sagen. Und zum anderen, es hat auch einen inhaltlichen Grund insofern, Die Charité, das Armenkrankenhaus von 1888, steht in Berlin nicht mehr. Die Backsteinbauten, die wir kennen, sind die ganzen Gebäude, die um die Jahrhundertwende danach gebaut worden sind. Das eigentlich marode, runtergekommene Armenkrankenhaus der damaligen Zeit finden wir in Berlin heute nicht mehr. Und wo findet man heute noch so ein Gebäude, was tatsächlich auch so runtergekommen aussieht, wie die Charité in unserem Film jetzt aussieht? Also auch das Motiv zu finden, ist gar nicht so einfach.
Wie wichtig wäre es dennoch, auch in Deutschland zu produzieren letztendlich?
Ich hoffe, dass das Bewusstsein dafür wächst, denn im Prinzip ist es ja sehr geschickt. Die Polen fördern das, auch mit Filmförderung, dass bei ihnen gedreht wird, weil sie kreieren dadurch natürlich einen unglaublichen Mehrwert. Es kommen Filmteams in Arbeit, es reisen Schauspieler an die Hotels irgendwie und so weiter, die ganzen Facilities, das Catering und so weiter. Also das ist gut angelegtes Geld, diese Filmförderung, weil sie im Prinzip Arbeit ins Land bringt. Ich hoffe irgendwie, dass bei uns da auch mehr drüber nachgedacht wird, denn bisher irgendwie werden solche Serien in Deutschland nicht in der Weise gefördert, wie es notwendig wäre, um sie hier zu halten.
Sind Sie dann auch am Set vertreten?
Also ich mache es mir schon zur Regel, dass ich einmal während der Dreharbeiten komme und Hallo sage, aber viel helfen kann ich da eigentlich nicht mehr. Meine Arbeit ist getan. Ich kann nur allen Glück wünschen.
Sind Sie dann bekannt als Drehbuchautorin? Werden Sie da angekündigt?
Ja, also der Regisseur kennt mich natürlich. Die haben im Vorfeld, irgendwie haben wir ja intensiv an dem Buch auch uns darüber ausgetauscht. Dem Rest des Teams bin ich natürlich kein Begriff.
Ist das so ein bisschen vielleicht auch ja Fluch und Segen des Drehbuchautors zugleich?
Also früher habe ich das mehr als Fluch gesehen, dass man als Autor eigentlich im Grunde gar nicht so wahrgenommen wird, auch in der Öffentlichkeit nicht. Im Theater würde nie jemand eine Theaterkritik schreiben und vergessen zu erwähnen, wer denn das Stück geschrieben hat. Im Film ist es was anderes. Da lesen sie Kritiken, die den Eindruck erwecken, als hätten die Schauspieler und der Regisseur sich am Set irgendwie die Dialoge ausgedacht. Inzwischen muss ich sagen, finde ich es eigentlich sehr angenehm, nicht so in der Öffentlichkeit zu stehen und in Ruhe meine Arbeit machen zu können. Ich beneide die Kollegen beim Film nicht unbedingt um ihre Prominenz. Das ist schon auch eine Bürde.
Der nächste Film, der dann von Ihnen zu sehen sein wird, auf dem Münchner Filmfest. Und das basiert auch auf einer wahren Geschichte. Was ist das für eine Geschichte?
Es ist die Geschichte von Carlos Benede, einem Polizeikommissar. Der hat vor vielen Jahren einen Jungen betreut, der Augenzeuge werden musste, muss man traurigerweise sagen, wie sein Vater die Mutter umgebracht hat. Und der Junge kam dann in die Obhut erstmal einer Pflegefamilie. Und Carlos Benede als Polizist hat sich um diesen Jungen gekümmert, ihn auf den Prozess vorbereitet. Und im Anschluss an diesen Prozess hat er den Jungen adoptiert. Und dieses gleiche Schicksal hat einige Jahre später nochmal einen anderen Jungen getroffen, der auch vom Opferschutzkommissariat, in dem Carlos Benede arbeitet, ihm zugeteilt worden ist, der eben auch erleben musste, wie die Mutter vom Vater umgebracht worden ist. Und er hat auch diesen zweiten Jungen adoptiert und ist inzwischen heute glücklicher Vater, alleinerziehender Vater von zwei Söhnen. Und von ihm handelt dieser Film.
Schreibt das Leben die besten Geschichten?
Das Leben schreibt auf jeden Fall Geschichten, die ich mir so gar nicht ausdenken könnte. Oder wenn ich sie mir ausdenken würde, man sagen würde, naja, das ist doch vielleicht ein bisschen irgendwie übertrieben. Aber es ist auch eine besondere Herausforderung. Man muss den wahren Menschen auch gerecht werden in den Geschichten. Sie müssen ja mit der Geschichte dann auch leben, so wie ihr Schicksal dann dargestellt wird. Das ist auch eine große Verantwortung. Man ist freier, wenn man Figuren erfindet, denn die können sich hinterher nicht beschweren.
Wie sind Sie auf diesen Stoff von Carlos Benede gestoßen?
Die Produzentin hat mich darauf aufmerksam gemacht. Wir hatten ja schon beim letzten schönen Tag zusammengearbeitet und wollten immer in dieser Konstellation auch mit dem Regisseur Johannes Fabrik wieder einen Film machen. Und das war dann so ein Stoff, wo wir alle drei sagten, das wäre ein Stoff, wo wir zusammenarbeiten wollen.
Gibt es etwas, was Sie als Ihren Stil, Ihre persönliche Eigenschaft beim Drehbuch, beim Film ausmachen können?
Ich bin bestimmt jemand, der sich vor allen Dingen in die Recherche unheimlich reingräbt. Das ist ein großes Vergnügen für mich, es wirklich genau machen zu wollen. Und egal, ob es historisch ist, auch bei einem aktuellen Fall wie dem von Carlos Benede, gehe ich wirklich in die Archive, ich hole mir die Prozessprotokolle, ich spreche mit seiner Anwältin, mit dem Richter damals, mit dem Staatsanwalt. Ich will wirklich verstehen, was auch emotional die Menschen, die das erlebt haben oder beteiligt waren, wie die das empfunden haben. Und da bin ich, glaube ich, ein echter Terrier.
Braucht es da manchmal auch kriminalistisches Gespür?
Auf jeden Fall. Also die Fantasie spielt natürlich schon auch eine große Rolle, dass man sich in Dinge reindenken kann oder Verbindungen sieht. Also vielleicht wäre ich auch ein Kommissar geworden.
Sie arbeiten gerade auch an der Porsche-Saga. Gab es da eine Zustimmung der Familien Porsche und Pirch?
Nein, eine offizielle Zustimmung zu so einem Projekt kann es natürlich nicht geben. Das soll ein öffentlich-rechtliches Produkt werden und da sind Werbefilme, schließen sich da aus. Abgesehen davon, dass die Familie sicherlich genug Geld hätte, irgendwie einen Werbefilm selber zu finanzieren. Da brauchen die mich nicht. Aber ich denke, es ist schon wichtig, die Familie auch zu recherchieren in ihrer Geschichte und diesen Figuren auch gerecht zu werden. Auch wenn sie quasi kein Mitspracherecht haben, aber es kann nicht das Interesse sein, die Menschen, die es ja auch tatsächlich gibt, in irgendeiner Form zu denunzieren.
Aber es kann ja auch sein, wenn die Familie hört, dass es einen Film gibt, dass sie gleich mal widerspricht. Ich meine, in dieser Familie brodelt es sehr, auch im Unternehmen, gerade auch der langjährige VW-Chef Ferdinand Pirch will seine Aktienanteile verkaufen. 2 Jahre geht der Streit schon, es geht jetzt auch um die Nachfolge. Da stecken so viele Themen drin.
Ja, also man hat tatsächlich das Gefühl, dass die Geschichte der Familie sich noch sozusagen um ein weiteres dramatisches Kapitel gerade im Moment bereichert. Ich denke irgendwie, die Familie hat natürlich auch eine große Gelassenheit, weil sie sind ja gewohnt, dass seit 100 Jahren über sie berichtet wird oder sie im Fokus der Aufmerksamkeit stehen. Ein Ferdinand Porsche im Dritten Reich war natürlich auch schon eine umstrittene Figur, genauso wie eine Luise Piech als seine Tochter, eine der wichtigsten Unternehmerinnen Österreichs, ein sehr bescheidenes und zurückgezogenes Leben geführt hat und eigentlich, finde ich, viel zu wenig thematisiert worden ist, was ihre Rolle war oder auch ihre Verdienste. Da gibt es noch ganz viel zu entdecken. Und ich glaube, wenn man das entdeckt, auch die Geschichte der Familie, die sehr, sehr eng irgendwie alle miteinander verwandt, verschwippt und verschwägert sind, würde man auch die aktuelle Diskussion oder die aktuellen Spannungen besser verstehen.
Wie arbeiten Sie gerade daran? Verfolgen Sie dann alle Nachrichten?
Ich verfolge natürlich alle Nachrichten. Ich lese viele Bücher. Es ist ja vieles über die Familie auch schon veröffentlicht worden. Ich versuche natürlich auch mit Familienmitgliedern ins Gespräch zu kommen, was mir auch schon gelungen ist mit einigen. Was auch sehr interessant ist, weil der eigene Blick auf die Geschichte ist natürlich nochmal was anderes als der veröffentlichte Blick.
Also gibt es doch eine Zustimmung seitens der Familie dahingehend?
Es gibt eine Bereitschaft einzelner Familienmitglieder, sich mit mir zu treffen, denn ich denke, das ist der beste Weg, so um den eigenen Blick auf die Geschichte in den Film einfließen zu lassen, indem man sich mit mir trifft und mir erzählt, wie man denkt. Aber ein Mitspracherecht in dem Sinn gibt es natürlich nicht.
Wann wird das dann zu sehen sein?
Da muss man einfach sich noch in Geduld wappnen, denn wenn die Charité schon so viele Jahre gebraucht hat, um zu entstehen, so wird das auch tatsächlich, weil es nicht nur einige wenige Jahre umfasst, sondern im Prinzip von den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart reicht, mit Autorennen, mit teuren Oldtimern, mit einem Zweiten Weltkrieg, irgendwie mit einer Übernahmeschlacht irgendwie in den 90er Jahren. Also es ist ja eine Fülle von Geschichten und dramatischen Zuspitzungen. Das wird einfach dauern. Da müssen Sie noch sich sehr mit Geduld wappnen.
Bei der Charité haben Sie 2008 angefangen zu recherchieren. Morgen startet es dann als 6-teilige Serie im 1. Wo gucken Sie?
Ich gucke zusammen mit meiner Co-Autorin Sabine im Elisabeth-Krankenhaus, wo ein kleines Public Viewing in der Cafeteria stattfindet mit Freunden und mit Ärzten, die auch gespannt sind auf die Serie. Und das wird sicherlich sehr lustig.
Den Ort haben Sie jetzt bewusst nicht genannt?
Es ist hier keine öffentliche Vorführung. Wir wollen jetzt nicht überrollt werden von 50.000 Ravensburgern, die mitgucken wollen. Dafür wäre die Cafeteria dann doch zu klein.
Ja, es läuft ja auch zu Hause im Fernsehen. Herzlichen Dank an Dorothee Schön.
Eins gehört.